ARD.
SWR Kultur. Forum.
Vorübergehend gescheitert. Was hat die Revolution von 1848-49 bewirkt? Am Mikrofon Gregor Papsch. 23. Juli 1849, die badische Festung Rastatt ergibt sich nach wochenlanger Belagerung den preußischen Truppen. Die Revolution ist am Ende, die Vergeltung der Sieger gnadenlos. Es folgen Jahrzehnte der politischen Überwachung und des Terrors. Der Fall von Rastatt vor 175 Jahren symbolisiert das Scheitern der deutschen Revolution von 1848-49. Weder trat eine freiheitliche Verfassung in Kraft, noch wurde Deutschland Nationalstaat. Aber der Funken war gelegt. Und heute fragen wir uns, wäre ohne den Freiheitswillen jener Frauen und Männer unsere heutige moderne Demokratie überhaupt denkbar? Was hat die Revolution bewirkt und wie sollen wir an sie erinnern? Darüber diskutieren wir heute. Wir, das sind der Historiker Professor Dr. Jörn Leonhardt von der Universität Freiburg. Mit dabei ist auch Dr. Irmgard Stamm, Vorsitzende des Historischen Vereins in Rastatt. Und ich begrüße den Publizisten Dr. Jörg Bong. Die Flamme der Freiheit heißt sein Buch, das erste von dreien über die deutsche Revolution. Herr Bong, mit der gescheiterten Revolution waren Freiheit, Einheit erstmal für lange Zeit vom Tisch. Sie sagen, da ist damals eine riesige Chance verpasst worden. Trotzdem hat diese Erfahrung gerade heute eine enorme Bedeutung für unsere moderne Demokratie. Warum?
Ja, Sie haben zwei der drei großen Ideen genannt, dieses Ideentriumvirates von 1848-49, der Revolution, Einheit und Freiheit. Ein drittes gehört aber ganz entscheidend da hinzu für die Demokraten, nämlich die soziale Frage. Und da haben wir seit 1848 in meiner Wahrnehmung bis heute in den Demokratien ein Defizit. Und ich glaube, es fliegt uns, ich formuliere es mal etwas salopp, gerade um die Ohren. Und auch das macht 1848 für die Gegenwart so aktuell. Mich interessiert dieses Datum nicht historistisch oder museal, sondern in Hinblick auf unsere Jetztzeit. Mhm.
Frau Stamm, die soziale Frage war, sagt Herr Bong, damals aktuell, ist heute nach wie vor aktuell. Der deutsche Südwesten, vor allem das Großherzogtum Baden, spielt ja in den letzten Monaten der Revolution eine wichtige Rolle. Rastatt wird zum Symbol der Niederlage. Hat das Datum dennoch etwas Wegweisendes bis heute? Was meinen Sie?
Also ich würde sagen, die soziale Frage ist damals auch wichtig gewesen. Immerhin sind ja Parteibildungen aus dieser Bewegung hervorgegangen. Die SPD hat sich letzten Endes infolge dieses Aufstandes gebildet. Und sozialdemokratische Ideen wurden ja auch in der belagerten Festung geäußert. Ja, wenn ich an Elsenhans denke, seinen Artikel in dem Festungsboden, man wollte eine soziale Demokratie. Und diejenigen, die überlebt haben, die haben sich dann später auch der SPD angeschlossen. Also ich sehe schon, dass da also eine Kontinuität vorliegt.
Wie sehen Sie das, Herr Leonhardt? Die Revolutionäre haben damals ja keins ihrer Ziele erreicht. Die Fürsten saßen nach 1849 stärker im Sattel denn je. Die Aufständischen wurden ermordet, weggesperrt oder eben sie gingen ins Exil zu Zehntausenden. Trotzdem werden sie heute ja als Pioniere der Demokratie gefeiert. Zu Recht?
Ich glaube, wir sehen sehr deutlich, wie stark in der Gegenwart diese Suche nach demokratischen Vorbildern, nach Erinnerungsorten unsere politische Kultur prägt. Es ist auch die Suche nach, wenn Sie so wollen, Erfolgsmomenten in der deutschen Geschichte. Aber natürlich spielt sich das ab vor dem Hintergrund der Erfahrung in unserer Gegenwart, dass die Demokratie bedroht ist. Und natürlich wird um politische und soziale Ordnung auch 1848 gekämpft. Also Demokratie, Gleichheit, Freiheit als eine Art von Kampferfahrung. Die Frage nach der notwendigen Wehrhaftigkeit der Demokratie stellt sich. Und wenn wir heute über sozusagen den Ort der Paulskirche in Frankfurt nachdenken, dann sind wir eben auch mit der Frage konfrontiert, welche Personen sind denn dann aus diesem Gedenken ausgeschlossen? Was ist sozusagen das Verhältnis von Wahllokal, Barrikade und Plenarsaal? Mhm. Und eigentlich ist das exemplarisch für viele andere Kämpfe um die Frage, wie man Demokratie heute bestimmt. Und in dem Sinne hat 1848 sehr viel mit uns zu tun.
Also, da haben wir eine Menge zu besprechen gleich noch. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, fangen wir mal im Jahr 1849 an. Ist ja vielleicht ganz interessant, die Revolution mal von ihrem Ende her zu betrachten. Beamen wir uns 175 Jahre zurück nach Nordbaden in die Stadt Rastatt. Dort hinter dicken Festungsmauern haben sich seit dem Juni 1849 rund 5000 Revolutionäre verschanzt. Die Stadt ist umstellt von Bundestruppen unter preußischer Führung. Herr Bong, was geschieht dann da am 23. Juli?
Na, es geht blutig zu. Der spätere erste deutsche Kaiser oder Kaiser der Deutschen, präziser, persönlich hat sich gewünscht, die Bewegung am Ende ganz niederschlagen zu dürfen. Er ist ja viele Male gedemütigt worden. Und ja, und die Festung ist umlagert. Der großartige, wirklich heroische Ernst Elsenhans hat noch eine Zeitung auf die Beine gestellt und die erlaubt uns, das ist extrem berührend und extrem aufschlussreich, natürlich aus der Perspektive eines entschiedenen Demokraten, aber das waren zumeist jetzt entschiedene Demokraten, erlaubt uns einen intimen Einblick in diese letzten Wochen. Ja, und was dann geschieht ist, die erweisen sich als sehr mutig, die Revolutionäre, die Demokraten in der Festung, und die Preußen beginnen mit Bombardements, Brandbombardements der zivilen Teile mit der perfiden Taktik, dadurch die Revolutionäre zum Aufgeben zu bringen. Da sind dann am Ende, das kann man bei Elsenhans sehr gut nachlesen, verschiedenste Aspekte, die sie bewegen, aufzugeben. Und das tun sie dann und hoffen auf Gnade. Und viele erfahren, sie nicht mal mit der weißen Flagge aus der Festung herauskommend, weil es wirklich dann auch um Rache geht an den Demokraten. Und das kennzeichnet dann Klima, Atmosphäre der kommenden Zeit. Ja, das muss man sich immer klar machen. Erst mit der Weimarer Republik gibt es eine breite, auch wissenschaftlich dann relevante, andere Bewertung.
Was waren das für Wochen damals, für entscheidende Wochen? Lag da tatsächlich noch Revolution in der Luft oder war die Luft doch eher schon raus? Waren das sozusagen die letzten revolutionären Zuckungen, die anderswo längst erstickt waren, Frau Stamm?
Ja, die Luft war raus. Es ging auch gar nicht demokratisch zu in der Festung, in dem nämlich die Bürger überhaupt kein Mitspracherecht hatten. Die hätten sich gerne am zweiten Tag schon ergeben, ja, aber sie wurden von dem Festungsgouverneur aus dem Schloss herausgeworfen. Und die Artilleristen, die sich stark wähnten, ja, die überhaupt den Mut hatten, diese Festung zu verteidigen, weil sie eben Munition ohne Ende zur Verfügung hatten in einer völlig neuen Festung, die haben die Bürger bedroht: Wenn ihr noch einmal von Übergabe sprecht, dann richten wir die Kanonen auf euch. So sieht's im Mikrokosmos aus.
Herr Leonhard, warum gerade dieses Datum? Fall der Festung Rastatt gilt als das Ende der Revolution, nicht nur der badischen, sondern eigentlich der gesamtdeutschen. Warum gerade dieses Datum?
Ja, es ist natürlich wahnsinnig suggestiv. Das ist eine Bundesfestung, dann das von eben beschriebene bei Herrn Bong, die Belagerung, der Mikrokosmos. Es ist so eine ikonische Verdichtung, aber man könnte eigentlich sagen, und das hat ja auch die Forschung herausgearbeitet, dass die Revolution viel früher unter Druck gerät, dass in dem Augenblick, in dem die Verfassung auf dem Tisch liegt und dann der preußische König eigentlich wenig überraschend die Kaiserkrone nicht annimmt, schon etwas ins Rutschen kommt. Und wenn Sie den preußischen König nehmen, der sagt schon im Dezember 1848, also eine erbkaiserliche Lösung kann ich mir nicht vorstellen. Und in dem Zusammenhang fällt dann ja auch schon sein berühmter Satz: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Das heißt, da werden sozusagen Rechnungen vom Parlament aufgemacht, die am Ende nicht aufgehen. Und das ist eine Entwicklung, die früher beginnt, aber sozusagen in dem, was wir ab April, Mai, Juni sehen, kulminieren. Also insofern muss man vielleicht so Ursachen, längere Ursachenbündel, Prozesse und das, was dann in der Ereignisgeschichte passiert, ein bisschen auseinanderhalten.
Okay, dann machen wir das doch genau so. Ich muss vielleicht das noch ein bisschen erklären. Lange sieht es ja durchaus gut aus für die revolutionäre Sache. In Frankfurt tagt inzwischen eine Nationalversammlung, das allererste gesamtdeutsche Parlament, das in vielen Monaten von Frauen und Männern erstritten wurde, die überall in Deutschland gegen die Fürstenherrschaft auf die Barrikaden gegangen waren. Dieses Parlament arbeitet im März 1949, also gerade mal ein paar Monate vor dem Fall von Rastatt, eine eigene Verfassung aus und trägt dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserwürde an. Und dann, Herr Bong, der Schock oder wie soll man sagen, der König lehnt ab. Warum macht er das? Es war ja genau dieser Friedrich Wilhelm, der genau ein Jahr zuvor den Märzgefallenen in Berlin noch die Ehre erwiesen hatte. Was war da schiefgelaufen?
Ja, bis heute spekulieren Historiker, wir alle, über die inneren Beweggründe. Ich war die letzten Jahre sehr intensiv damit befasst. Mein Eindruck ist, dass er nie, in keinem Moment ernsthaft eine demokratische Initiative, also eine Verfassung für Preußen, für Gesamtdeutschland und ein Parlament als letzter Instanz oder zumindest zentraler Instanz erwogen hat. 1947 auf dem Vereinigten Landtag hat er das sehr klar formuliert und immer wieder und in Briefen, das wissen wir, er schreibt an seinen Bruder nach diesem Märzereignis in Berlin, ich habe mir das deutsche Jackett angezogen, sobald ich kann, werfe ich es weg. Also das war, habe ich nie ernst genommen und die Demokraten damals auch nicht oder der Großteil der Demokraten. Und das ist auch wichtig. Im Frühjahr, das Besondere ist ja, dass dann nochmal eine ganz breite Front entsteht aus den Liberalen, sag ich mal ein bisschen zugespitzt, und den Demokraten und auch vielen Fraktionslosen und wirklich eine Mehrheit zustande kommt, auch dann mit den Konstitutionellen zusammen für dieses Verfassungswerk, das eine Monarchie vorsieht, aber eben diesen fantastischen Katalog an Grundrechten und ja, und nochmal die Mehrzahl der deutschen Länder zustimmt. Ja, und das ist der dritte große revolutionäre Moment dieser 17 revolutionären Monate. Und dann gab es eine Chance. Dann nach der Ablehnung, die für mich auch kein bisschen überraschend kommt, kommen noch Kämpfe, aber da ist es entschieden. Ja, und dann Rastatt ist ein heroischer Kampf, aber ein völlig verzweifelter de facto. Das war der letzte Rest des Rests.
Frau Stamm nickt. Die Kaiserkrone sagt, der König gleicht einem Hundehalsband und trägt den Ludergeruch der Revolution. Ja. Das heißt, der politische Wind hatte sich da längst schon gegen die Revolution gedreht.
Genau, oder? Der war auch am 9. November schon vorbei. Ja? Also er hat mitgespielt unter dem Druck der Straße. Und am 9. November wurde das preußische Parlament aufgelöst. Die Berliner kennen nur ihre Märzgefallen. Die erinnern überhaupt nicht daran, dass am 9. November eben Wrangel mit den Truppen wieder zurück in die Stadt kommt. Ja? Ja. Und das Parlament aus dem Konzerthaus, also damals Schauspielhaus, vertrieben wird. Und die Bürgerwehr völlig machtlos ist, ja, lächerlich gemacht wird. Und am selben Tag, wie Robert Blum in Wien erschossen wird. Das sind eigentlich diese markanten Daten, die müsste man auch viel stärker begehen. Und dann geht es rückwärts. Ja?
Und es kommt eben dazu, dass es eigentlich eine gesamteuropäische Entwicklung ist. Das heißt, man sieht, dass Ende des Jahres 1848 die Position der Fürsten, die ja im Frühjahr 1848 wie paralysiert scheinen, dass die Position sich verstärkt und damit eigentlich auch die nicht politisch gelungene Kontrolle des Militärs sich zu Ungunsten der Revolution auswirkt. Das heißt, die Handlungsspielräume der Revolution werden geringer, während der Problemdruck, Verfassungsgebung, Exekutive sozusagen ansteigt. Und die Kluft zwischen Handlungsdruck und faktischen Handlungsmöglichkeiten, das ist eigentlich das, was diese Monate bis ins Frühjahr 1849 ganz stark zeigt.
Und was passiert dann im März 1849? Man liest ja oft, Herr Leonhard, dass die Ablehnung der Kaiserkrone ist so eine Art Turning Point in der Geschichte der Revolution. Auch deshalb, weil danach das Parlament auseinanderbricht in gemäßigte und konservative einerseits und Radikaldemokraten andererseits. Wie stehen die zum Thema Revolution?
Ja, es zeigt sich in dem Augenblick eigentlich nochmal diese ganze Komplexität der Revolution, die daraus zu erklären ist, dass eben doch große Teile des bürgerlichen Liberalismus diese Revolution zwar brauchen, damit es überhaupt irgendwann ein gewähltes Parlament gibt, aber eigentlich wollen sie keine Revolution.
Ist der Kern.
Sie setzen eigentlich von Anfang an auf ein Reformkonzept. Und wenn man genau guckt, dann haben die meisten von denen auch das Konzept der Volkssouveränität, das wir ja mit Demokratie identifizieren würden, in dieser Form nicht anerkannt. Sie setzen darauf, dass die bestehenden Strukturen, den sogenannten Deutschen Bund, den es seit 1815 gibt, dass man den fortentwickelt. Mhm. Und das Problem ist, dass das, was in Frankfurt passiert, in der Paulskirche, dass das aber voraussetzt, dass es eine Revolution gibt, die weit über die Parlamente hinausreicht, in den Straßen, auf den Barrikaden, in den Vereinen, in der Selbstorganisation, in der Kommunikation, in der Presse. Und das Ende der Revolution zeigt eigentlich nochmal sehr stark, was die deutsche Entwicklung 1848-49 auszeichnet, nämlich einerseits eine ganz starke Dezentralisierung, weil sehr viele Einzelstaaten ihre Abgeordneten jetzt aus dem Parlament zurückziehen. Viele von denen sind Beamte und haben Angst, dass sie ihre Alimentierung und ihre Privilegien verlieren. Und ein doch erheblicher Teil der Liberalen Angst hat vor einer Enthemmung, einer Eskalation in eine Revolution, die man mit der Französischen Revolution, einer blutigen Revolution, einer sozialen Revolution, der Roten Republik identifiziert. Und da sind sie vorsichtig. Und diese Spaltung, die zeigt sich eigentlich am Anfang, aber sie zeigt sich in gewisser Weise auch nochmal am Ende.
Die Bewegung spaltet sich, Herr Bong. Stimmen Sie zu? Also dann schlägt ja erneut die Stunde der Radikaldemokraten. Es beginnt ja was eigentlich? Eine neue, radikalere Phase der Revolution? Die bewaffnete Revolution? Eine zweite Revolution? Die einen kriegen Angst vor der eigenen Courage, die anderen greifen zu den Waffen?
Ich weiß nicht, ob das Wort radikal, ich habe das in meinem Buch keinmal in diesem Sinne verwandt, weil es heute eine völlig andere Semantik hat. Radikaldemokrat meint ehrlich gesagt sehr lupenreiner Demokrat, der das in völlig unverdächtiger, unkommunistischer, unanarchistischer Weise mit starkem Ordnungsdrang eine demokratische Ordnung entwirft. Was heute unsere Bundesrepublik ist, wurde damals in erstaunlicher Weise präzise vorweggenommen, nur gegen das Wort radikal. Und diese Spaltung, mit der beginnt die Revolution, wenn man genau hinguckt, in Baden und im Südwesten, weil schon im Jahr 46, 47 die Spaltung erfolgt ist. Die war natürlich jetzt nicht absolut und war durchlässig, aber es gibt da schon zwei starke Fraktionen der Opposition, nämlich die konstitutionellen Liberalen oder drei, dann kommen die sogenannten progressiven Liberalen und die Demokraten. Das waren die drei politischen Kräfte und dann noch eine, sage ich mal, alte nationalistische Fraktion. Aber so, die gehen schon gespalten in die Revolution. Bei den ersten Auftritten am Mannheimer Abend am 27. Februar 48 ist das schon alles nachzulesen, was Professor Leonhard gerade sagte, in Nutsche nachzulesen. Dieser Streit. Und dann passiert Folgendes, dass diese sogenannten konstitutionellen Liberalen die Demokraten, ich zitiere jetzt eigene Worte von ihnen, mit Krieg überziehen. Zuerst in Baden, die schicken ja dann die Bundestruppen nach Baden. Und da hat sie sich gebildet, was sie eben sagten, nämlich so eine ganz lebendige demokratische Bewegung von unten mit Vereinen, Hunderten, Tausenden, mit Zeitungen, auf öffentlichen Plätzen wurde gesprochen. Und der Südwesten ist sehr schnell erfasst von so einer Bewegung von unten. Ja? Oder man sieht Mainz im Mai, als das Parlament beginnt, eine stark demokratische Stadt, wird ebenso sofort besetzt über eine Bundesfestung. Diese Spaltung war von Anfang an und zieht sich durch die ganze Revolution fatal hindurch.
Wobei Sie schon zu Recht darauf hingewiesen haben, wir dürfen das nicht überziehen. Die Verfassungsgebung im Parlament beruht auf einem Kompromiss. Das ist aus meiner Sicht auch eine große historische Leistung, dass Demokraten und konstitutionelle Liberale diese Kompromissfähigkeit zeigen. Und wir dürfen natürlich auch nicht den Fehler machen, sozusagen das Lager der Demokraten zu homogen zu sehen. Jemand wie Robert Blum hat den Hackerzug als Verbrechen tituliert. Genau. Es gibt sozusagen ganz starke Spannungen auch innerhalb des demokratischen Lagers. Im Südwesten gibt es eine ganz starke kommunalliberale, ich würde eher vielleicht sagen kommunaldemokratische Tradition, die auch aus der frühen Neuzeit kommt. Aber sehr viele von denen sehen das, was am Ende des Hackerzuges passiert und was auch im Frühjahr 1849 passiert, durchaus auch kritisch. Das sind Anhänger eines, wenn man so will, eines republikanischen Politikmodells, aber sie wollen nicht eine enthemmte soziale Revolution. Und viele von denen haben auch ein Schreckbild, dass sich Deutschland auf einem abschüssigen Weg wie Frankreich in den 1790er Jahren befinden könnte. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man aus den Lagern nicht gut und böse macht. Und bei der Heroisierung muss man ein bisschen aufpassen.
Aber Frau Stamm, würden Sie sagen,
ich denke, Heroisierung ist immer der völlig falsche Ansatz. Aber
weil Sie von lupenreinen Demokraten sprachen.
Ja, ich meinte jetzt die Programme in Hinblick auf das Wort radikal, weil radikal assoziiert man heute ja mit antidemokratischen Tendenzen und Fanatismus und all das. Wenn man sich Hecker ansieht, das ist ja ein gutes Beispiel. Hecker selber hat bis 3 Tage, bevor er dann mit dem Rücken an der Wand den Zug begann, war ja vehement gegen einen Aufstand und hat sich die ganze Zeit mäßigend ausgesprochen und wollte das gar nicht, ja. Und Blum nur als Beispiel. Natürlich ist das die große Frage im demokratischen Lager. Wie geht man, und das ist ja auch heute die aktuelle politische Frage, wie geht man mit nicht demokratischen Kräften um? Feinden der Demokratie, die keine Skrupel haben, die mit allen Mitteln agieren, auch mit Gewalt. Wie geht man da um? Was ist legitim? Welche Gegengewalt ist legitim? Und das diskutieren die Demokraten ab dem 27. Februar. Und Blum sagt zuerst nein, aber Blum ist es, der dann im Oktober mit der Waffe gegen die Autokraten und die Tyrannen selber in Wien kämpft und dann fällt. Also Blum, das lässt sich ja nachlesen, ist dann, was Hecker zunächst durchgemacht hat, hat Blum ein paar Monate später durchgemacht. Das ist irre, weil in den Tagebüchern und Briefen der vieler Parlamentarier, auch demokratischer, genau diese Reflexion zu beobachten ist, wie weit darf, muss, kann Widerstand gegen antidemokratische Kräfte gehen.
Frau Stamm, unterm Strich kann man sagen, der mitentscheidende Grund für das Scheitern der Revolution ist letztlich die Uneinigkeit der revolutionären Bewegung. Da vergeht wertvolle Zeit, in der die Fürsten in Ruhe ihre Truppen sammeln können. Und dann ist es zu spät. Ja.
Also vorhin, Herr Leonhardt sagte schon das Wort Komplexität. Ich sage Gemengelage. Es war einfach eine Gemengelage von Wünschen und Unzufriedenheit, die sich schon im März 1848 gebündelt hat in der Paulskirche. Ja? Es war ja auch gar keine demokratische Wahl. Es wurden ja nur Wahlmänner zur Wahl zugelassen und aufgestellt. Nicht mal alle Männer, die wahlberechtigt waren, konnten wählen. Das war dann ein Jahr später in Rastatt wieder anders, ja, wo eine Urwahl zugelassen wurde. Aber ich würde mal sagen, diese Bildungsbürger, die ja hauptsächlich das Parlament ausgemacht haben in Frankfurt, die brauchten das Volk. Und das Volk wurde aber erst wach durch die Tat, ja, durch Hecker und Strobes radikale Ansichten, auch durch seinen Lörrach-Putsch. Dadurch wurde das Volk überhaupt erst wach, dass es auch was machen kann, also mit der Hand, ja, oder eben mit der Waffe. Und das hat überhaupt auch das Militär ermutigt, seine Forderungen zu stellen, ja, weil man gegen die eigenen Leute losgeschickt wurde.
Jedenfalls, das war spätestens im Juli 1849 klar, die Sache geht nicht gut aus für die Revolution. Genau. Die Ereignisse im Frühjahr 1849 wirken ja dann wirklich tragisch. Ne? Ein Bundesheer, das die Freiheitskämpfer einfach so hinwegfegt, kann man glaube ich sagen, auf deren Seite dann auch offenbar eine völlig falsche Einschätzung der Lage da war. Ein gewisser Karl Schurz beobachtet alles aus der Festung Rastatt heraus. Mhm. Karl Schurz, über den können wir vielleicht nachher noch kurz sprechen, später US-Innenminister. Er schreibt später im Rückblick, Zitat, die Artillerie, gemeint der Revolutionäre, die aus 3 oder 4 Böllern bestand, hatte etwas Spielzeugartiges. Und was dann folgt, Herr Leonhardt, die Revolution, sie ist ja nicht nur gescheitert, sie hat sogar einen Rückschritt gebracht. Sie hat ein politisches Kontrollsystem in Gang gesetzt, eine Art Überwachungsapparat von Seiten der Fürsten, oder?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Natürlich, die Revolution ist in diesem Moment gescheitert. Es gibt keine Verbindung von Freiheit und Einheit. Und es gibt ganz klar ein repressives System mit Zensur, mit Neuabsolutismus der Monarchien. Der Deutsche Bund wird wiederhergestellt. Aber das ist eben keine politische Friedhofsruhe. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Menschen, viele Menschen haben 1848, 49 in Deutschland, in Europa etwas erfahren, was bleibt. Es gibt eine Form der Fundamentalpolitisierung, der erfahrenen Selbstorganisation einer Gesellschaft in der Presse, in den Vereinen, in den Petitionen. Und in den Petitionen ist eben das Parlament und die Öffentlichkeit auch miteinander verbunden. Ich habe vorhin gesagt, das Wahllokal, die Barrikade und der Plenarsaal, die gehören zusammen. Und diese Erfahrung kann man nicht einfach wegwischen. Es gibt keine Restauration eines Status quo ante, nicht in der Erfahrungsdimension vieler Menschen. Und die nehmen das mit, die Männer und Frauen, die sich in Vereinen organisiert haben, die in Parlamenten gesessen haben, die auch erlebt haben, wie viel veränderbar ist in wenigen Monaten. Es ist ja eine große Leistung, was da in 17 Monaten alles passiert. Mhm. Die nehmen das mit. Und nur noch ein Punkt, die Agenden, die 1848-49 entstehen, also die freiheitliche Ausgestaltung, die Diskussion über soziale Grundrechte und die Frage nach der nationalpolitischen Zukunft Deutschlands, die verschwinden nicht. 1848-49 ist ein Moment des Agenda-Setting, so würden wir es heute nennen. Mhm. Und darauf müssen Politiker, vielleicht nicht in den 1850er Jahren, aber spätestens am Ende der 1850er Jahre reagieren, ob das Cavour in Italien oder Otto von Bismarck in Deutschland sein wird. Und wenn wir diesen Fokus so ein bisschen erweitern, dann finde ich, wird diese Frage, was ist Scheitern und was ist Weiterwirken und was ist vielleicht auch eine Erbschaft, aus der man was machen konnte, die wird dann nicht so ganz einfach zu beantworten. Mhm. Deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtig bei diesem schnellen Etikett.
Ich auch. Da würde ich gerne sofort dazu sagen, denn diese Revolution ist in Baden nicht gescheitert. Sie ist gelungen, aber sie wurde eben nach sehr kurzer Zeit, nach nur 9 Wochen, niedergeschlagen. Sie ist gelungen, weil der Fürst das Land verlassen hat. Er wurde zwar nicht vertrieben, aber er hatte die Truppen nicht mehr in der Gewalt. Also er hat das Land verlassen, das Land steht ohne den Fürsten da. Ja, es kommt zwar Brentano mit diktatorischer Gewalt, aber er lässt sofort Wahlen zur konstituierenden Landesversammlung durchführen. Und bei diesen Wahlen durften alle wahlberechtigten Männer wählen. Das ist doch keine kleine Sache. Diese Versammlung tritt auch zusammen. Und das erste Gesetz, was sie rausbringen, ist, dass man die Witwen und hinterbliebenen Familien der Kämpfer für die Revolution unterstützen wird. Das ist doch alles ganz gut. Die haben, glaube ich, 5 oder 6 Gesetze auf den Weg gebracht. Aber die Sache ist gelungen, sie ist nicht gescheitert, sie ist einfach nur schwach gewesen. Ja. Und natürlich haben auch, es waren viele Anfechtungen da. Es ging diktatorisch zu. Strobe wollte die Republik, Brentano wollte die konstitutionelle, der wollte, dass der Großherzog wiederkommt und sein Land gesund wiederfindet. Ja. Der wollte also, dass der Fürst bleibt. So, das waren schon mal 2 kolossale Unterschiede. Und das Volk hat sich einfach im Besitz einer Macht gefühlt und einer Freiheit. Und diese Freiheit zog aber auch Unordnung nach sich, vor allem in der belagerten Festung. Es gab einen Fall von Lynchjustiz, es gab Übergriffe. Je verzweifelter die Lage der belagerten Revolutionsarmee war, also der Besatzung, der revolutionären Besatzung war, umso mehr häuften sich die Übergriffe auf bürgerliche Weinkeller, auf Weißzeugschränke, die Mägde und Dienstmädchen wurden verfolgt, ja, überfallen. Die Bürger wollten einfach wieder eine Ordnungsmacht, ja. Also die wollten einfach nicht länger von dieser Freiheit, die auch gleichzeitig in diesem Stadium Unordnung war, sie wollten nicht länger davon Ordnung sein. Und deswegen haben sie die Preußen auch mehr oder weniger freudig begrüßt, obwohl sie erst diese Revolutionsarmee unterstützt haben.
Mhm. Interessant, Herr Bonk.
Aber in der Festung selbst, in diesen extremen Wochen da, das waren Ausnahmewochen und Ausnahmezustände. Aber nochmal zu dem Punkt da zurück. Ich glaube, dass man diesen 17 Monaten dem Versuch, dem ersten deutschen Versuch, also für Deutschland eine demokratische Ordnung zu finden, eine Einheit zu geben und die soziale Frage anzugehen, dass man dem nur gerecht wird, so paradox es klingt, wenn man feststellt, dass es wirklich auf eine fürchterliche Weise gescheitert ist und zugleich auf eine großartige Weise überhaupt nicht gescheitert ist. Ich glaube, also beide Wahrheiten stimmen und nur wenn man sie zusammendenkt, wird man dem nahe kommen und gerecht. Denn jetzt politisch ist es völlig richtig, was Professor Leonard gerade sagt, die Ordnung davor war noch viel repressiver, harscher, brutaler als das danach. Danach ist es viel fragmentierter, die Repression. Und es gibt in Deutschland dann auf einmal Zentren und die kriegt man nicht mehr weg. Ja, man hat die Menschen erschossen, man hat die Menschen vertrieben, eingesperrt, die Ideen aber nicht. Das funktioniert Gott sei Dank nicht. Mhm. So, das reicht natürlich nicht. Und wir Deutschen müssen mal aufpassen, dass wir nicht glücklich sind, wenn wir freie Ideen haben, aber faktisch Unfreiheit herrscht. Deswegen ist sie gescheitert, ja. Aber sie ist auf eine grandiose, heroische Weise auch gelungen. Und nochmal, unsere jetzige Demokratie, also das hat mir Gänsehaut verschafft bei den Lektüren dieser Programme der Demokraten von 48, 49, die ist so nah dran, ja. Also auf fast unheimliche Weise haben wir jetzt, was damals Traum war.
Hier ist SWR Kultur, die Sendung Forum. Wir diskutieren über das Erbe von 1848, 49. Wie sollen wir an die deutsche Revolution erinnern? Mit der Vorsitzenden des Historischen Vereins Rastatt, dem Publizisten Jörg Bong und dem Historiker Jörn Leonhardt. Herr Leonhardt, Bundespräsident Steinmeier, ich habe es vorhin gesagt, hat die Revolutionäre als Vorbilder und Vorkämpfer der heutigen Demokratie gewürdigt. Kann das der Historiker mal so ein bisschen genauer erklären, was das genau bedeuten könnte? Was passiert da gerade in der deutschen Erinnerungskultur?
Also ich glaube, wir sehen ganz stark, dass es eine Suche gibt nach, ich sage mal, positiven Momenten, vielleicht auch im Versuch darzustellen, dass das, was in der Weimarer Republik geschieht nach 1918 und das, was nach 1949 in der Bundesrepublik passiert, auf eine längere Geschichte von Demokratieerfahrungen, Partizipationserfahrungen zurückgreifen kann. In diese Geschichte gehört die Rezeption der Französischen Revolution in Deutschland. Da würde die Mainzer Republik dazugehören, das Hambacher Fest Anfang der 30er Jahre und natürlich 1848. Das Problem, das da aber deutlich wird, ist, dass wir, und das hat ja unsere Diskussion eigentlich auch schon gezeigt, dass wir 1848 nicht einfach mit Demokratie gleichsetzen können. Mhm. Und das Problem manifestiert sich ganz massiv, wenn wir sehen, wie im Augenblick darüber debattiert wird, was aus der Paulskirche in Frankfurt werden soll. Ja, die Paulskirche war ein ganz wichtiger Ort dieser Erfahrung von 1848, aber genauso gibt es viele andere politische Erfahrungsorte. Die Erfahrung von 1848 in Deutschland ist eine sehr dezentrale, da könnte man sagen, spiegelt sich auch die föderative Geschichte der Deutschen wider. Aber die Gleichsetzung 1848 gleich Demokratie funktioniert nicht. Ja, wir haben schon gesprochen über den Konflikt zwischen Demokraten und konstitutionellen Liberalen. Bei allen Versuchen, das auch zusammenzuhalten. Wir haben gesprochen über die große Angst, dass im bürgerlichen Liberalismus dass Deutschland in eine Art von soziale Revolution abgleiten könnte. Wir müssten auch sprechen, wie stark sich natürlich auch überzeugte Demokraten für das Projekt eines starken Nationalstaates, der vielleicht sogar bewaffnet sein sollte, gemacht haben, weil sie in diesem Nationalstaat das Gehäuse für die Mobilisierung der Volkssouveränität gesehen haben. Und deshalb eignen sich sehr viele der in dicken Anführungszeichen Helden von 1848 nicht so einfach, um als lupenreine Helden, Vorkämpfer zu gelten. Ja? Mhm. Man muss sie auch in ihrer Ambivalenz sehen und das ist, glaube ich, Aufgabe auch der Geschichte und vielleicht auch der Unterschied zwischen der Debatte, die wir jetzt haben und dem, was wir, also ich als Wissenschaftler auch beitragen möchte, nämlich davor zu warnen, diese Geschichte in ein einfaches Schwarz und Weiß zu bringen. Nur ein Beispiel noch. Wir haben vorhin über die Politisierungserfahrung gesprochen, in Vereinen, in der Presse. Das gilt ja nicht allein für Demokraten, das gilt natürlich auch für Konservative. Und da passiert natürlich auch sehr viel. Viele Konservative freunden sich zum ersten Mal mit dem Gedanken an eine Verfassung an. Preußen ist nach der Revolution von 1849, so wie Sardinien-Piemont in Italien, ein Verfassungsstaat geworden. Also diese Erfahrungen, die haben auch natürlich mit Demokraten zu tun, aber sie gehen eben weit darüber hinaus. Politisierung ist etwas, was mir da näher ist als sozusagen die Suche nach nur den demokratischen Vorbildern.
Herr Bong, wie heute erinnern, fragen wir uns ja. Es ging ja nicht nur um Freiheit, sondern Herr Leonhardt hat es ja auch gesagt, vor allem auch um die Einheit. Ne? Das Ziel war ein Nationalstaat, einig nach innen und abwehrend stark nach außen. Ist in einem Staatenverbund, sag ich mal, wie der EU, ist das schwieriger geworden? Tut sich da im Gedenken ein gewisses Dilemma auf?
Nach meinem Dafürhalten ganz und gar nicht. Und das tat es auch für die demokratischen, ausdrücklich demokratischen Köpfe damals nicht. Also Robert Blum, Arnold Ruge, Wesendonck und alle die Parlamentarier, die Demokratischen der Paulskirche. die haben ja explizite in den, zum Beispiel in der Debatte, als es um Polen ging, die Europäische Union gefordert schon. Mhm. Und da war Nationalität, genau wie Herr Leonard sagt, für die Demokraten war die Kategorie der Nation eine progressive und keine nationalistische. Der Unterschied, den Blum damals im Parlament macht, war, sobald jemand hier sagt, wir sind anderen überlegen als Nation, das ist Nationalfanatismus, nannte er das, oder Nationalitätsduselei, ein anderer Ausdruck der Demokraten aus dem Parlament. Aber die an sich war das eine progressive Kategorie. Allerdings gab es in der demokratischen Fraktion und außerhalb im demokratischen Milieu, ich denke jetzt mal an Herwig und dieses Milieu, gab es schon Skepsis, auch bei Heine natürlich, auf den sich eine bezogen, der sagte, die Nation darf nur ein Übergangsstadium der Geschichte sein, wir brauchen das Weltbürgertum, den Kosmopolitismus. So, und diese Kräfte gab es auch im Parlament, also genau wie Herr Leonard sagt, es gab da ein irres Spektrum. Also es gab nationalistische und fanatische und auch die ersten, das muss man immer wieder, dieser Jordan, das war ein völkischer Nationalist plötzlich im Parlament. Dann gab es klassische Nationalisten, alte Nationalisten aus den Befreiungskriegen. Dann gab es die Nationalidealisten bei den Demokraten, wo das alles progressiv war. Aber es gab auch schon im Parlament Internationalisten. Also Ruge hat dann am Ende wirklich richtig internationalistische Reden geschwungen, ja. Und die Europäische Union oder eine Gemeinschaft der europäischen Völker im Sinne des Völkerfrühlings aus dem Vormärz war sehr stark.
Also ich freue mich, Herr Bong, dass Sie jetzt auch über Europa gesprochen haben. Also ich finde diesen Vergleich sehr wichtig. Wir sprechen ja im Moment auch darüber, ob Europa Zähne bekommen soll, ja, durch eine Armee. Und das war damals auch
genau
Thema.
Das,
aber sehen Sie, man hatte 35 einzelne Nationen und Struve hat in einer Rede in Frankfurt eben auch diese Zentralmacht verlangt. Und da haben die Preußen ihn ausgelacht. Peuker, was? Wir sind die beste Armee der Welt. Ja, wir haben unsere Säbel gewetzt bei Leipzig auf den Schlachtfeldern und wir werden uns doch nicht von einer Zentralgewalt Vorschriften machen lassen. Wir bleiben Preußen. Ne? Und so kriegen wir Europa auch im Moment, so sehr wir uns auch bemühen, nicht so leicht unter den Hut. Aber es ist die einzige Chance, in der Welt zu bestehen. Ja.
Und deswegen, Herr
Leonhard.
Ich
bin ganz bei Ihnen, Frau Stamm.
Danke.
Und deswegen, Herr Leonhard, wird jetzt gerade die Revolution von 1848 geradezu als Lehrstück herangezogen, dafür, wie verwundbar auch heute moderne Demokratien sind und wie wehrhaft sie im Zweifelsfall sein müssen.
Ja, wobei die Demokratie, und das zeigt ja 1848 eben auch ihre Spannungen, ihre Kontroversen, was Demokratie eigentlich ist, das muss sie parallel aushalten. Ja, man könnte sagen, 1848 wird innerhalb der unterschiedlichen politischen Lager über genau diese Konzepte gesprochen. Ja, die Liberalen, die sich auch fragen, was ist die Zukunft der Parlamente, der Verfassung, der Monarchie? Die Demokraten, die sich fragen, mehr direkte Demokratie oder parlamentarische Demokratie? Wollen wir die politische Freiheit und geben wir dem Priorität oder soziale Grundrechte? Und dann kommt eben dazu dieses große Thema, wie schafft man in der Mitte Europas einen Nationalstaat? Dann ist man in der Frage der politischen Gleichgewichtskonzeptionen, Deutschland mit seinen vielen Nachbarn. Und ich glaube, das sind Grundfragen, die uns bis in die Gegenwart begleiten. Wir haben auch heute, es wurde ja am Anfang angesprochen, die Frage, was soll die Demokratie sein? Soll sie eine, sagen, politische Verfasstheit mit stabilen Strukturen in Parlamenten, mit dem Repräsentationsprinzip abbilden? Oder ist sie im Kern eigentlich ein Projekt von mehr sozialer Gleichheit, also soziale und politische Demokratie? Und dann die Frage, was kann eine solche Demokratie leisten? Ist sie wehrhaft genug? Ist sie resilient genug? Wie reagiert sie in einer internationalen Krise? Ist sie in der Lage, einen Krieg auszuhalten? Das sind im Grunde genommen Fragen, die in diesem Inkubationsraum der Revolution 1848 auftauchen. Und ich glaube, unser Interesse an der Revolution heute hat auch etwas mit diesen, man könnte sagen, Wiedererkennungseffekten zu tun.
Herr Bong,
unbedingt,
darf ich noch auf einen Punkt kommen?
Ja, unbedingt. Ich hätte Sie auch gerade fragen wollen.
Mein Punkt ganz vom Anfang, also die Demokraten, und damit meine ich jetzt genauso die Liberalen damals, denen war ein Punkt klar, denn die politische Frage, die soziale Frage immer eine ökonomische Frage ist, genauso. Mhm. Man nannte das physische Freiheit, ein großartiger Begriff. Also niemand darf hungern, niemand darf es schlecht gehen. Und die allgemeine Wohlfahrt war die Prämisse für das Funktionieren einer politischen Demokratie. So zugespitzt war das damals formuliert. Und Blum, der ist ins Erzgebirge gereist, noch kurz vor der Revolution, und nannte das schwarze Hölle und hat gesehen, wie die Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Alte im Straßengraben tot liegen, zu Hunderten, in einem kleinen Dörfchen. So, und wirklich die Erfahrung war, es wird keine funktionierende Demokratie geben politisch. Wir können noch so viel Partizipation organisieren, repräsentativ oder mit direkten Elementen, wenn wir nicht eine ökonomische Partizipation haben. Und das ist meines Erachtens eine irre Parallele zu heute, weil durch die, ich sag's mal ein bisschen flapsig, libertäre Ökonomie, ökonomische Politik seit den 80er, 90ern, ja doch wieder jetzt in Europa, auch in Amerika, in allen westlichen Demokratien ökonomische Diskrepanzen aufgekommen sind, die demokratiegefährdend sind. Und damals, wenn jemand von damals auf heute gucken würde, würde sagen, ist ja toll, ihr habt im Jahre 2024 ungefähr die gleiche Ungleichheit wieder an Vermögen, ich meine nicht Einkommen, Vermögen und Erbschaften wie damals. 5% oder 7 oder 4 besitzen 80-90% des Reichtums. So, und da haben wir ein völlig unvollendetes Projekt. Also die Idee, dass dass politische Stabilität einer Demokratie echte ökonomische Partizipation und nicht nur politische Partizipation voraussetzt. Und das ist für mich die klaffende Wunde und das Unvollendetste von 48 für alle westlichen Demokratien.
Gut, wir müssen ans Ende kommen dieser Sendung. Ich will ganz praktisch enden in diesen 45 Minuten. Frau Stamm, Sie sind Vorsitzende des Historischen Vereins in Rastatt. Es kommen Besucherinnen und Besucher nach Rastatt. Sehen Sie denn ein Bewusstsein in Deutschland für die Leistungen, die damals erbracht wurden? Wenn wir allein nur mal an die Namen denken, die ja eigentlich die Protagonisten von damals, also ein paar sind ja genannt worden, Struve, Hecker und so weiter. Aber einer größeren Öffentlichkeit sind die ja überhaupt kein Begriff mehr.
Stimmt, aber wir versuchen einfach die steinernen Zeugen, die noch da sind, als Schauplätze aufzuwerten. Das sind die wahren Denkmäler und die sind viel wirksamer als jedes Museum. Also ich stelle fest, wenn Schulklassen vorher in der Erinnerungsstätte waren, da sind sie mehr oder weniger gleichgültig, dann kommen sie zu uns in die Kasematten und es wird plötzlich körperlich spürbar, was es heißt, für seine Ideale etwas zu ertragen.
Herr Bong, wer 1848, 49 erkunden will, wo fahre ich hin? Wo kann ich die Revolution noch spüren? Wo kann man das tun?
Also Rastatt unbedingt, aber die Paulskirche und die Orte sind bekannt. Ich liebe den Salmen in Offenburg, wo die Thesen da 47 schon formuliert wurden. Und man kann sie vor allem in den Dokumenten von damals, den Quellen, den sogenannten, spüren. Das würde ich am meisten empfehlen, da hineinzulesen. Und das ist fürs Verstehen ja wichtig, die sogenannte Empathie.
Da wird der Historiker unterschreiben.
Ja, aber alle Quellen lesen. Nicht nur die der Demokraten, sondern auch der Liberalen, der Konservativen, der Katholiken, der Männer, der Frauen, der Jugendlichen. Nicht allein die Barrikade, sondern auch die, die sich mit Petitionen ans Parlament wählen, wegkommen von den großen Polarisierungen und vor allen Dingen wegkommen von so einer Vorstellung, dass es die Guten und die Schlechten in der Geschichte gibt. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Regel in dem vielschichtigen Grau und das zeigt sich auch mit allen Widersprüchen, mit allen Ambivalenzen 1848.
Genau. Und deswegen haben wir diskutiert über dieses spannende Thema. Wir könnten das fortsetzen, aber wir sind am Ende der Sendung. Vorübergehend gescheitert. Was hat die Revolution von 1848-49 bewirkt? Das war das Thema heute hier bei SWR Kultur im Forum. Und es haben diskutiert der Historiker Professor Dr. Jörn Leonhard von der Uni Freiburg, die Vorsitzende des Historischen Vereins Rastatt, Dr. Irmgard Stamm, und der Publizist Dr. Jörg Bong, Die Flamme der Freiheit heißt sein Buch, das erste von dreien über die deutsche Revolution. Die Angaben dazu und zur ganzen Sendung natürlich auf swrkultur.de/forum. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Wünsche einen schönen Abend.